Und die Frage, die ich stellen wollte, ist eigentlich die: Weiß einer von euch, wie das Wort des Jahres heißt? Zeitenwende. Mensch, Burkhard, du bist aber gut drauf. Ich habe gedacht, du wärst schon Rentner oder sowas. Bitte? Mit 3 M. Entschuldige bitte. Ja, gut. Zeitenwende. Das ist das Wort, das gekürt worden, besonders eben auch durch unseren Bundeskanzler Scholz, der im Rahmen des Ukraine-Krieges dann davon sprach, eben, dass wir in einer Zeitenwende leben. Und was bedeutet das? Das bedeutet, hier ist geschichtlich ein starker Schnitt passiert. Ein Schnitt, der alles Bisherige irgendwo ein Stück über den Haufen wirft. Ja, die ganze Friedensjahre, die wir hatten, 70 Jahre, über 70 Jahre Frieden in Europa, und plötzlich kommt wieder Krieg rein nach Europa, im größeren Stil auch. Und das ist eine Zeitenwende, in der Tat. Wir erleben auch immer wieder persönlich Zeitenwenden in unserem Leben oder hier und da zumindest. Nicht jeder vielleicht in gleicher Weise, wo scharfe Schnitte sind. Und meistens sind es Zeitenwenden, die hart sind, die einen in eine ganz neue Situation stellen. Es ist plötzlich alles ganz anders. Zeitenwende. Am Mittwoch habe ich eine Beerdigung gehalten. Ein Mann, aus meiner Sicht relativ jung, 53 Jahre alt, wurde beerdigt. Hatte eine Frau und 2 Kinder, die heranwachsend sind. Er bekam 7 Wochen vor dieser Beerdigung vom Arzt die Nachricht: Sie haben einen Hirntumor. Der ist nicht operabel. Sie haben längstens noch ein Vierteljahr zu leben. Das ist Zeitenwende. Das ist plötzlich alles ganz anders. Bis vor noch ein paar Stunden davor. Plötzlich ist das Leben ganz anders. Und was sagt man dann da? Es ist schön, dass dieser Mann auch ein Bruder in Christus ist und dass wir wissen dürfen, dass es ihm jetzt sehr gut geht und seine Angehörigen eben auch. Aber das sind diese Schnitte und wir erleben sie oft als die harten Schnitte im Leben, wo plötzlich von jetzt auf gleich sich unser Leben total verändert hat. Zeitenwenden, Krieg. Warum kriegen wir den eigentlich nicht in den Griff? Krieg. Warum gibt es Krieg? Komisch. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, die wir nicht in den Griff bekommen, zum Beispiel Krankheit. Ihr habt es vielleicht mitbekommen in den letzten Wochen. China versucht, Covid auszurotten. Und wir merken plötzlich, die Leute begehren auf, weil sie sich damit eingesperrt fühlen. Geht auch irgendwie nicht. Und Covid ist auch noch nicht ausgerottet. Wir kriegen Krankheit letztlich nicht besiegt. Oder denken wir an diese ganze Klimaproblematik. Ich will das jetzt nicht thematisieren groß, aber es ist ja doch so. Also, wie ist das eigentlich? Ein Professor, der vor dem Bundestag sprach, sagte, gut, eigentlich ist es so, dass 60% der Erwärmung überhaupt nichts mit CO2 zu tun hat, sondern es ist einfach die Erwärmung durch die Sonne. Die Sonne ist ein bisschen stärker dran als sonst, also gibt mehr Wärme ab, mehr Eruption dort bei der Sonne, und da kriegen wir eben was mehr von ab. Das ist eben so, da können wir gar nichts dran machen. Aber ist es vielleicht das, was uns stört, dass wir eigentlich nichts dran machen können? Dass wir die Krankheit nicht in den Griff bekommen? dass wir das Klima nicht in den Griff bekommen. Das stört uns. Dass wir manche Dinge nicht so einfach in den Griff bekommen, wie wir es gerne eben hätten. Zeitenwenden. Es gibt Momente, da wird es uns besonders deutlich, dass wir hilflos sind. Wie diese Familie, die plötzlich die Nachricht bekam, da können wir gar nichts machen. In spätestens einem Vierteljahr ist mein Mann oder ist mein Vater tot. Da können wir nichts dran machen. Knallharte Zeitenwenden. Und jetzt lese ich euch einen Text aus dem Philipperbrief, Kapitel 2. Hier geht es auch um eine Zeitenwende. Eine Zeitenwende im Rahmen der Geschichte dieser Welt. Philipper 2, ab Vers 6. Philipper 2, ab Vers 6. Hier wird von Jesus Christus gesprochen und man könnte sagen, wir haben hier das Weihnachtsevangelium vom Apostel Paulus vor uns. Er, so heißt es, er, Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Zeitenwende. Plötzlich tritt Gott in diese Welt ein und macht alles auf einmal ganz anders. In dem Moment, wo Jesus Christus in diese Welt kam, war Hoffnung da. Merkt ihr? Diese Zeitenwende, die wir oft erleben, sind oft negativ geprägt. Da wird einer krank, stirbt jemand oder etwas anderes, was meine Existenz in Frage stellt oder sonst Zeitenwenden, wie wir sie oft erleben. Und hier plötzlich eine Zeitenwende zur Hoffnung, die Gott macht. Aber wir merken, ein entscheidender Unterschied ist hier. Ein ganz entscheidender Unterschied ist hier, nämlich der Unterschied ist der, dass diese Zeitenwende nicht von uns gemacht ist. Menschen machen das, die kriegen das hin mit dem Klima, die kriegen das hin mit der Krankheit, die kriegen das hin mit der Frage des Todes. Das bekommen wir nicht hin. Und plötzlich tritt Gott ein. Aber er kommt eben von außen. Er kommt aus seiner unsichtbaren Welt hinein in unsere sichtbare Welt, um eine positive Zeitenwende zu ermöglichen. Das ist Weihnachten. Wir schauen uns jetzt diese Verse noch ein wenig an. Nur einige Gedanken zu diesem Text. Apostel Paulus, der hier gewissermaßen gerade in den ersten Versen, die ich gelesen habe, eben hier diese Zeitenwende uns vor Augen stellt. Und dann werde ich eben die Frage stellen, wer ist dieses Kind in der Krippe? In besonderer Weise versuchen zu beantworten mit den Namen, die Jesus Christus hatte. Die Namen von Jesus Christus erklären, wer da gekommen ist, wer diese Zeitenwende initiiert hat, wie das geschehen ist, können wir an den Namen Jesu erkennen. Also, wenn wir hier hineinschauen, Vers 6 zum Beispiel, in unserem Text, da heißt es eben, Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub. Man könnte auch übersetzen, er nutze seine Macht nicht zum eigenen Vorteil aus. Also Jesus Christus war bei seinem Vater im Himmel und könnte sagen, ist ja schön hier im Himmel. Dann bleibe ich am besten hier. Er nutzte aber diesen Status, der Sohn Gottes zu sein, nicht aus, in der Weise, dass er sagt, da reicht mir gut, ist super hier, mehr brauche ich nicht, was habe ich mit den Menschen zu tun? Nein, sondern er nutzte diesen Vorteil nicht aus, in der Herrlichkeit zu wohnen, sondern kam auf diese Erde. Was können wir daraus erkennen? Seine Haltung. Jesus Christus war demütig. Der, der die positive Zeitenwende in diese Welt hineinbringt, war in seiner Person demütig. Seine Haltung. Wenn wir weiterlesen und kommen zu Vers 7a, da heißt es, er verleugnete sich selbst oder er machte sich selbst zu nichts oder Knechtsgestalt, man könnte auch übersetzen Sklavengestalt. Da könnte man festhalten und sagen, hier folgt die Tat nach der Haltung der Demut, dass er nicht einfach in der Herrlichkeit bleibt und sagt, das ist mein Ding, mit dem anderen habe ich nichts zu tun. Was macht er? Er kommt wirklich auf diese Erde, er verleugnet sich selbst, er macht sich selbst zu nichts, könnte man auch sagen. Ich sage es immer wieder und habe es vielleicht auch hier schon auch gesagt, das ist genau das Gegenteil von uns, ne? Wir wollen ja immer was sein. Wir wollen immer ein bisschen groß sein, wollen anerkannt sein, wollen Leute sein, die doch ein gewisses Prestige mit sich bringen und so weiter. Hat er alles gehabt, Jesus. Aber er verlässt es. Hier folgt also die Tat, die totale Selbstaufgabe im Sinne dessen, dass er die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat. Totale Selbstaufgabe. Erst die Haltung, Demut. Dann die Tat, Selbstaufgabe. Und jetzt noch dieser nächste Punkt, Vers 7b. Da heißt es dann, und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Also, Jesus ist bereit, in den Lebenskampf, den wir alle kennen, einzusteigen. Er sagt ja einmal, ich habe keinen Platz, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Ja, also er kannte das raue Leben sehr gut. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Er macht sich uns gleich, wie es ja auch hier heißt. Das heißt, totale Solidarität mit uns. Er wurde einer von uns. Er kennt dein Leben auch. Er weiß, wie es dir geht in den Fragen, den Nöten. Sagt auch einmal der Hebräerbrief sehr deutlich, dass er genauso versucht war, wie wir alle, doch ohne Sünde. Also halten wir fest, nur wenn wir diesen Text, auch gerade eben besonders den Abschnitt über das Kommen Jesu in dieser Welt miteinander betrachten, halten wir fest, seine Haltung war Demut. Seine Tat war Selbstaufgabe im Blick auf seine Herrlichkeit. Und dann wurde er gleich wie wir Menschen und solidarisierte sich total mit uns in unserer Situation. Das alleine wäre schon Weihnachten. Das ist gewissermaßen die erste Predigt heute Morgen. Jetzt kommen wir zur zweiten Predigt. Jetzt gehe ich eben auf diesen Aspekt ein. Wenn wir fragen, wer ist das Kind in der Krippe? Wir haben jetzt schon vom Philipperbrief von Paulus her einige Impulse bekommen. Und jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Namen an. Wer ist das eigentlich da in der Krippe? Ja, ist alles so süß und so niedlich. Wir haben ja auch eine Krippe zu Hause, die muss noch aufgebaut werden, fiel mir gerade noch mal auf, oder heute Morgen. Ja, meine Frau ist immer für solche Fragen oder Kinder dafür zuständig. Ich drücke mich darum. Ist auch schön. Ja, die Hirten, so haben wir ein paar Figuren, so die Hirten und so ein paar Schäfchen, ganz klitzeklein. Und dann eben Maria und Josef. Wir haben auch einen Esel. Und so. Ne? So. Das ist auch alles sehr schön. Aber Weihnachten ist eben mehr. Weihnachten ist eigentlich auch brutal. Vielleicht haben wir es ein bisschen gespürt, wer da kommt, wer da was verlassen hat von der Herrlichkeit und in diese, die Kälte dieser kaputten Welt kommt. Also, Jesus Christus, der erste Name, über den wir nachdenken wollen heute Morgen. Jesus ist das Wort, das bedeutet, Gott rettet. Also, Gott rettet, das heißt, Gott schenkt eine Zeitenwende. Die Zeitenwende, die entscheidende Zeitenwende kommt nicht von uns, sondern diese Zeitenwende kommt von Gott. Gott rettet, nicht wir uns. Gott rettet. Und dann dieser zweite Begriff, gewissermaßen der Titel von Jesus, er heißt Christus, griechisch Messias, genau derselbe Name, nur auf Hebräisch und bedeutet der Gesalbte. Das heißt, vom Alten Testament her zu verstehen, der Gesalbte, das waren die Leute, die von Gott gesalbt waren, also die besonders eben bevollmächtigt wurden für einen Dienst, um Gott zu dienen in dieser Welt. Propheten, Könige wurden im Alten Testament gesalbt zum Dienst. Und hier kommt der Gesalbte, der Messias, der, auf den sie schon lange gewartet haben. Also das heißt, erst einmal wird uns gesagt, welche Aufgabe Jesus hat. Gott rettet, er schenkt die Zeitenwende. Und das Zweite bestätigt eben, er kommt nicht einfach so, sondern er ist der von Gott Bevollmächtigte. Er ist der, nicht irgendjemand sonst, sondern er ist der, der es vollbringt. Nicht irgendwelche weisen Männer und Philosophen oder große Herrscher dieser Welt, sondern er ist es. Jesus, er ist der Christus, er ist der, der von Gott gesandt ist, kein anderer. Das ist dieser erste Begriff, den wir hier vor uns haben. Und wir kommen zum zweiten. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Wir wissen ja nach Galaterbrief Kapitel 3, Vers 26, oder wenn ihr es noch nicht wisst, gerade als ich sagte, habe ich gedacht, jetzt, wir wissen ja, meine Frau ist immer da sehr dagegen, dass ich das so sage, weil die sagt ja, woher weißt du denn, ob die das wissen? Ja, sie hat ja recht. Ne? Aber wir haben schon mal so Floskeln, ihr wisst ja. Also, im Galaterbrief Kapitel 3, Vers 26 heißt es ja, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus Gotteskinder sind. Und jetzt wird gesagt, Jesus war ein oder war der Sohn Gottes. Ist das nicht so ungefähr dasselbe? Er war Sohn Gottes, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Ist das nicht so dasselbe? Nein, ist es nicht. Und das sagt die Bibel eben auch sehr deutlich im Johannesevangelium, in dem sehr bekannten Vers, im Kernvers der Bibel, wenn man so will. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Man kann dieses Wort auch übersetzen, was da steht, einzigen Sohn, auch übersetzen mit der Einzige in seiner Art. Es gibt nur einen Sohn in dieser Art und Weise. Wir sind alle Gotteskinder im Glauben an Jesus, das stimmt. Aber Jesus hebt sich davon ab. Er ist einzig in seiner Art und kommt auf diese Erde. Und das wird auch deutlich dadurch und selbstverständlich deutlich dadurch in einem Thema, das oft diskutiert wird, aber eigentlich gar nicht das Besondere darstellt. Wenn er einzig in seiner Art ist, fragen wir ja, warum eigentlich? Und die Bibel gibt die Auskunft. Matthäus 1, Vers 20, Lukas 1, Vers 35, Josef wird es gesagt und auch der Maria, durch den Heiligen Geist gewirkt, die sogenannte Jungfrauengeburt. Wenn er einzig von seiner Art ist, dieser Sohn Gottes, darf es nicht überraschen, dass Gott auch bei der Geburt oder im Vorlauf der Geburt eingreift und da ein Wunder tut, einfach ein Wunder tut. Jesus Christus gewirkt durch den Heiligen Geist. Und das muss ja auch so sein. Was hilft es, wenn wir jemanden nehmen von uns und sagen, du sollst die Schuld der Welt tragen? Da sagen wir, naja, gut, aber eigentlich ist er ja so einer wie wir, der genauso Schuld hat. Und so, wie soll der jetzt unsere aller Schuld tragen? Geht ja gar nicht. Also von da aus muss da jemand kommen von außerhalb. Wir haben es ja schon gehört, auch aus dem Philipperbrief, der von außen kommt, hineinkommt in unsere Welt und ohne Sünde ist. Gott hat einfach in seiner Souveränität, in seiner souveränen Art das so geregelt, Maria bekommt ein Kind gewirkt durch den Heiligen Geist. Vielleicht ist auch schon mal aufgefallen, dass Jesus im hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 5 einmal eine interessante Aussage macht, in der Weise, dass er sagt, Vater, ich sage sinngemäß, gib mir die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ehe die Welt war. Jesus war sich bewusst, ich hatte die Herrlichkeit. Mein Vater, ehe die Welt war. Interessant, ich sage schon wieder interessant, hört mir gerade auf, sind die Ich-Bin-Worte Jesu, die in diesen Zusammenhang gut reinpassen. Gott hat sich ja dem Mose einmal vorgestellt im 2. Mosebuch, Kapitel 3, Vers 14. Eine geheimnisvolle Art und Weise. Ich bin, der ich bin. Ja, was ist das denn? So hat sich Gott vorgestellt, aber wie soll man Gott greifen? Wie soll man Gott titulieren? Wie können wir das in Worte fassen? Es ist schwierig. Ich bin, der ich bin, drückt etwas von Ewigkeit aus. Von einer totalen Verlässlichkeit. Er ist Gott. Ich bin, der ich bin. Ewigkeit. Und dann kommt Jesus und immer wieder betont er es durch das verstärkte Ich Bin, das er gebraucht, nicht nur in den sogenannten Ich Bin-Worten, hat er noch viel öfter gebraucht. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin. Und wir können davon ausgehen, dass er sich bezieht auf diese Selbstvorstellung Gottes, auf seine göttliche Art, die damit auch wieder zum Ausdruck gebracht wird. Ich bin das Licht der Welt, das göttliche Licht der Welt. Ich bin das göttliche Leben. Ich bin das A und das O, da kommen wir gleich noch drauf. Johannes Offenbarung, ganz wichtige Stelle, finde ich. In der Offenbarung Kapitel 22, Vers 13 bezeichnet sich Jesus Christus als das A und das O, der Anfang und das Ende. Und genauso wird Gott, der Vater, bezeichnet in Offenbarung 1, Vers 8. Also, wer kann das, wenn nicht der Sohn Gottes, der besondere Sohn Gottes? Wer kann das sonst? Wir merken, wie das alles sich zusammenfügt und wir merken, dass wir hier wirklich es mit dem göttlichen Messias zu tun haben, mit dem Sohn Gottes, der aus der Herrlichkeit kam. Und dann dieser Hinweis in Offenbarung 5 Vers 13, wer wird dort angebetet im Himmel? Der Vater und der Sohn. Das, wer darf denn angebetet werden als alleine Gott nach der Bibel? Niemand, außer Gott. Und hier wird ganz locker gesagt, sie beten den Vater, Gott den Vater und den Sohn, weil er eben auch göttlich ist. Also auf der einen Seite Jesus Christus, er kommt, er bringt die Zeitenwende, er rettet. Jesus Christus, der Sohn Gottes, einzig in seiner Art. Das wird deutlich uns in der Bibel vermittelt. Jesus Christus ist auch der Prophet. Ein dritter Gedanke, Jesus Christus ist auch der Prophet. Einmal hat Mose das nämlich so zum Ausdruck gebracht, einen Propheten wie mich wird der Herr, wird dir der Herr, also dem Volk Israel, dein Gott aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören, ein Propheten wie mich. Mose war die große Gestalt des Alten Testamentes. Wer konnte größer sein als Mose? Ja, sagt er, da kommt einer, wie ich letztlich. Und jetzt fragen wir einfach mal, was hatten denn die Propheten überhaupt für eine Aufgabe? Ich denke, im Wesentlichen drei Aufgaben. Sie sagten auf der einen Seite den Menschen, wie sie leben sollen und wo sie auch falsch lagen. Ja, das war eine nicht ganz angenehme Aufgabe, die die Propheten hatten und oft selber darunter litten. Sie wurden oft nicht verstanden und nicht gelobt, weil sie sagten ja Dinge, die die Leute eigentlich gar nicht hören wollten. Also sie sagten aber den Willen Gottes hinein in die Menschheit, hinein in das Volk Gottes. Und dann sprachen die Propheten vom Gericht Gottes. Das war auch nicht besonders attraktiv. Und dann sagten sie allerdings auch, dass Gott einmal ein Reich aufrichten wird, ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Schmerzen, das auch. Was tat Jesus? Was tat Jesus? Jesus zeigte in seiner Zeit, in der Zeit, wo er hier auf dieser Erde war, die Missstände auf. Interessant ist, wesentlich im Volk Gottes, nicht allgemein der Welt. Er hat nicht über die römischen Kaiser gesprochen, außer einmal, da gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Aber ansonsten hat er die Frommen kritisiert. Matthäus 23, Schriftgelehrten, Pharisäer, die sagten, wir sind ja hier die ganz besonders fromm, wo er sagte, Leute, Leute, sagte er, ihr äußerlich sieht alles so glanzvoll aus, aber innerlich voller Dreck. Könnt ihr nachlesen, Matthäus 23. Oh, das war natürlich auch harte Botschaft. Aber Jesus war hier Prophet. Er sagte, so sieht's aus in eurem Leben. Und dann sagt er eben auch vom Gericht Gottes voraus. Lest mal die Evangelien. Wir hören oft nur, dass Jesus hatte von der Liebe gesprochen und so. Aber wie oft er vom Gericht Gottes gesprochen hat, wird oft zurückgehalten. Er spricht oft vom Gericht Gottes. Wenn ihr nicht Buße tut, Gericht Gottes. Und dann spricht er auch von dem kommenden Reich Gottes. Aber interessant ist wieder jetzt mit diesem kommenden Reich Gottes, dass er das wieder in Verbindung bringt mit einem Ruf zur Umkehr. Tut Buße oder kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also liebe Leute, ja, Gott richtet was Großartiges, Neues auf. Super. Aber bitte, stellt euch darauf ein. Hier und heute. Verändert euer Leben, dass ihr immer mehr so lebt, wie es Gott gefällt. Oder wie es auch Jesus sagt, seid bereit, wenn ich wiederkomme. Sonst kann es sein, das Reich Gottes kommt, aber ihr seid draußen. Jesus als Prophet ermahnte die Leute, er sprach vom Gericht Gottes, er sprach aber auch vor dem Reich Gottes. So wie die alttestamentlichen Propheten eben auch, nur mit einer ganz anderen Autorität und Wucht. Ein vierter Gedanke, er ist der König von Israel. Gut, er wurde so empfangen, Lukas Evangelium 19, 38, gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie, Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. So haben sie ihn in Jerusalem empfangen. Wir wissen, dass das nicht allzu lange so andauerte, sondern dass sie wenige Zeit später dann auch riefen, kreuzigt ihn. Und dann wurde Jesus gekreuzigt, bevor er dann eben auch auferstand. Euphorie. Bist du ein König? Fragt Pilatus Jesus. Ja, sagt er, ich bin ein König. Aber nicht von dieser Welt. Ja, das war für so einen römischen Statthalter irgendwie ganz schwierig. Er kannte die römischen Kaiser, die Kaiser waren, die was zu sagen hatten, alles auf dieser Erde, auf dieser sichtbaren Erde. Und dann plötzlich, ja, ich bin ein König, aber nicht von dieser Welt. Das war ganz schwierig zu verstehen, vielleicht auch für uns. Der Hintergrund aber war der. Das Volk Israel wartete auf den neuen König. Wir können das nachlesen in Jesaja 9, Verse 5 bis 6, auch ein Thema oder ein Text, der gerne auch im Rahmen der Advents- und Weihnachtszeit genommen wird, oder auch Jeremia 23, Vers 5 und 6, da wird eben von diesem Herrscher und seinem ewigen Reich gesprochen, Jeremia auch von dem König gesprochen, der kommen wird. Und so war diese Erwartungshaltung eben im Volk Israel da, der König kommt, der neue Herrscher kommt, was sie auch im Einzelnen darunter verstanden, und er wird das Reich Gottes aufrichten. Das war noch bei den Jüngern ganz nah dabei. Nachdem Jesus auferstanden war, bevor er zu seinem Vater in den Himmel ging, wann wirst du aufrichten das Reich für Israel, haben sie gefragt, Apostelgeschichte 1. Da sagt Jesus, ich sag mal sehr trocken drauf, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit und Stunde, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, in Samarien bis an das Ende der Erde. Also jetzt nicht spekulieren, wann wirst du denn jetzt und so, was wir gerne auch tun, spekulieren gerne. Nein, ist jetzt nicht dran, sondern was dran ist, das Evangelium von Jesus Christus weiterzusagen, das ist dran. Also, okay. Also, wenn wir dieses Wort König hören, können wir es gut verstehen, wenn wir vom Alten Testament her kommen. David war der große König, aus diesem Geschlecht sollte der große neue König kommen, das war bekannt im Volk Israel. Darum, er ist es. Er ist dieser König. Dann der nächste Gedanke, Jesus Christus ist der Menschensohn. So hat sich Jesus gerne selber bezeichnet, als Menschensohn. Was bedeutete das? Naja gut, es bedeutete eben auch, dass er eben Mensch ist. Er musste ja Mensch auch werden, damit er als Mensch für unsere Schuld leiden konnte. Er musste durch dieses Leid hindurch, durch dieses Menschenleid hindurch am Kreuz, er musste das Gericht tragen für uns. Okay. Abgesehen davon, Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 3, macht eben dann auch noch deutlich in diesem Zusammenhang, dass er eben auch ins Fleisch kommen musste. Wer nicht bereit ist, Jesus als ins Fleisch gekommen, als einer, der ins Fleisch gekommen ist, also Mensch geworden ist, anzuerkennen, der ist nicht von Gott. Also es ist wichtig, dass Jesus nicht nur eine Idee ist, was eben damals auch schon in der damaligen Zeit, Johannes hat ja seinen ersten Johannesbrief so um das Jahr 90 vielleicht rum geschrieben, wo schon manche Irrlehren aufkamen. Nein, er war nicht nur eine große Erleuchtung oder sonst irgendwas, sondern er ist wirklich ganz ins Fleisch gekommen und starb im Fleisch und trug so unsere Sünden. Das war Johannes sehr wichtig. Also er ist der Menschensohn. Aber dieser Ausdruck sagt noch wesentlich mehr, weil dieser Ausdruck Menschensohn bereits im Propheten Daniel auftaucht. Prophet Daniel, Kapitel 7, Abvers 13. Ich lese euch mal die Verse 13, 14. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre, Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Dieser Menschensohn wird von Gott, dem Vater, erhöht und ist der Herr von allem. Daniel 7. Und kurz bevor Jesus zu seinem Vater im Himmel geht, sagt er plötzlich: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist dieser Menschensohn. Also dieses Wort Menschensohn bedeutet nicht nur, dass er nur Mensch war. Er war nicht nur Mensch, das haben wir ja gerade gehört. Er kam aus der Welt Gottes, er ist Gottes Sohn, göttlicher Natur. Aber er wurde Mensch und erfüllt so auch diese Verheißung eben aus Daniel 7. Ich habe nur noch zwei Punkte. Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Als Jesus begann mit seiner Wirksamkeit, unterwegs war, traf er auf Johannes den Täufer. Und als Johannes der Täufer ihn sah, sagte er: Siehe, dieser Jesus da, der ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Lamm Gottes. Da haben wir noch eine Titulierung für Jesus Christus. Im alttestamentlichen Rahmen können wir nachlesen, im Alten Testament wurden Tiere geopfert, damit die Sünde vom Volk weggenommen wurde. Und jetzt sagt Johannes der Täufer: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dass da so einer kommt, der die Sünde tragen wird, das hatte auch Jesaja schon vorausgesagt. Ich möchte es nur ganz kurz ansprechen. Wunderbare Verse für uns, tragisch für Jesus, der das erlitten hat. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Da steht es schon, da ist das Lamm Gottes. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, heißt es dann später, Jesaja 53. Das Lamm Gottes, was die Sünde dieser Welt trägt. Was können wir tun? Es ist für uns Menschen fast unerträglich, dass wir eingestehen müssen, dass wir manchen Dingen hilflos sind und nichts tun können. Wir erinnern uns an den Anfang der Predigt vielleicht. Und auch was unsere Beziehung zu Gott angeht, können wir nichts tun, weil wir durch und durch Sünder sind. Das können wir nicht einfach negieren, sagen, an sich bin ich ja ganz in Ordnung und so, da wird Gott schon mit mir zufrieden sein. Nein, kein Mensch passt zu Gott und seiner Heiligkeit. Kein Mensch. Da können wir nichts tun. Aber wie kommen wir dann am Gericht Gottes vorbei? Wir kommen nicht dran vorbei. Da können wir nichts tun. Wir kommen alle ins Gericht Gottes. Es sei denn, wir nehmen den an, der in diese Welt kam, die Zeitenwende schaffte. Jesus Christus. Wer ihm vertraut, hat das ewige Leben. Wir haben gerade am Anfang diese wunderbaren Worte gehört aus dem Johannesevangelium, damit ganz kurz noch der siebte Gedanke. Jesus als das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann heißt es, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch. Das Wort. Jesus ist die Botschaft Gottes an uns. Das Wort. Das hat Gott uns zu sagen. Es gibt eine positive Zeitenwende auch für dein Leben, wenn du diese Botschaft annimmst. Gottes Wort. Gott kommt auf diese Erde. Und Jesus ist das Wort Gottes für dich und für mich. Wer ist das Kind in der Krippe? Wir haben verschiedene Gedanken miteinander bewegt, auch aufgrund der Namen von Jesus Christus. Wer ist das Kind in der Krippe? Und wer ist dieses Kind in der Krippe für dich? Wir wollen noch zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn geschickt hast in diese Welt. Unverständliche Liebe deinerseits, unverständliche Selbstaufgabe des Sohnes, der sich dann auf den Weg machte, um uns zu erretten. Zeitenwende, die Chance für unser Leben, auch über unser Leben hier auf dieser Erde hinaus. Wir beten dich an, wir loben deinen Namen. Amen.
Ich lese zwei Verse aus den Korintherbriefen. Seid wachsam und steht fest im Glauben. Seid entschlossen und stark. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.